redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft, einer Sendung über Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Wissenschaft,
und mit Holger Klein. und mit Wissenschaftlern, mit Wissenschaftler. Ich habe gehört, es gibt schon wieder einen 9. Planeten in unserem Sonnensystem.
Was? Habe ich nicht gehört.
Hast du gar nicht wirklich? Du blendest das mittlerweile aus, weil das zu blöd ist.
Es kommt auf wann. Es gibt da, wenn geht es um echte Wissenschaft oder um Pseudowissenschaft?
Das weiß ich leider nicht. Ich lese ja immer nur die Überschriften und lass mich dann davon überraschen, was du zu erzählen hast.
Naja, es gibt, also wenn diese Geschichte von Planet 9, über den wir schon oft genug gesprochen haben, also jetzt diesen hypothetischen Himmelskörper, also ich rede jetzt über echte Wissenschaft, den hypothetischen Himmelskörper im äußeren Sonnensystem, dessen Gravitationskraft der Asteroiden dort beeinflussen soll. Also man hat da komische Asteroidenbahnen entdeckt und sagt, dass es irgendwie zurückzuführen sein könnte auf einen bisschen größer als erdgroßen Planet, ganz, ganz, ganz weit weg. Über den gibt es natürlich auch immer wieder neue Erkenntnisse, also über die Daten, die zu dieser Hypothese geführt haben, werden immer wieder neu angeschaut. Also es untersucht die Asteroidenbahnen immer neu und dann kommt wieder eine neue Arbeit raus mit irgendwie, also. Das sowas kann sein. Also das kann sowas gewesen sein. Oder was jetzt auch gerade wieder mal in der Spinnerecke rumgeht, ist die Geschichte von dem pseudowissenschaftlichen Planet X, Planet 9, Nibiru. Genau, also der wird ja auch irgendwie seit den 80er Jahren halt im Wesentlichen da durch die, ist eigentlich noch viel früher, wenn man jetzt wirklich ganz zurückgeht, durch die Medien gereicht. Und jetzt haben sie gerade, da habe ich schon Anfang des Jahres mal drüber geschrieben, es ist nämlich, glaube ich, für 5. Oktober ist wieder hier, Planet X kollidiert mit der Erde und alle diese ganzen Clickbait-Medien.
5. Oktober, das passt mir aber gar nicht, weil ich habe am 8. Oktober noch eine Veranstaltung in Köln.
Weißt du, wenn jemand hier sowas so drunter schreibt, so diesen Witz macht, da habe ich aber Geburtstag, das geht nicht, da muss ich daher, das geht nicht. Wenn ich dafür jedes Mal einen Euro kriege, dann hätte ich, keine Ahnung, 35 Euro oder sowas. Aber, ja, aber das ist irgendwie so, ich warte schon immer drauf auf den ersten, der irgendwie ankommt und das trotzdem schon. Aber das ist halt, diese Medienmechanismen, die erschließen sie mich ja immer noch nicht. Also ich habe damals am 7. Januar 2017 habe ich einen Artikel geschrieben, kollidiert die Erde am 5. Oktober 2017 mit Planet X. Also das, ja. Da habe ich das irgendwo das erste Mal irgendwo gelesen. Und jetzt plötzlich, seit einigen Tagen, tauchen überall so wieder, die ganzen Clickbait-Spam-Idioten-Medien, ja, also bei Focus Online taucht es auf, genau. Und bei diese ganzen anderen, diese ich weiß nicht, ob das Fake-Medien sind oder echte, mit der InTouch und irgendwas, diese ganzen Mädchenzeitschriften.
Genau, die sind echt. Ich habe noch nicht was gefunden, das hieß Tag 24, wo ich auch dachte, das muss ein Fake, das muss irgendeine Verarschungsseite sein, das macht doch keiner so.
Und vor allem, ja. das sind so offensichtlich reiner Clickbait, was da passiert ist. Dieses InTouch-Ding, da ist tatsächlich, da steht nur, ich will es jetzt gar nicht aufrufen, ich weiß, glaube ich, gerade nicht mehr, hier, dieser Artikel auf dieser Seite, kann man dann verlinken, irgendwie intouchwundervibe.de heißt diese, die Homepage.
Also hier, Scheiße. Nicht,
also InTouch, weiß ich, was das für mich ist. Jedenfalls hier, Verschwörungstheorie, im Oktober 2017, hier noch mit selbststartendem Video, ja, ganz wunderbar. Oh Gott. Verschwörungstheorie im Oktober 2017, und die Welt untergeht. Gehen ist die Überschrift und dann hier, diese Theorie ist nichts für schwache Nerven. Wenn man den Verschwörungstheoretiker David Mead Glauben schenkt, wird bereits im Oktober die Erde zerstört. Also dann steht hier, das sind nur drei Absätze, also ich könnte dir fast komplett vorlesen hier. Also da steht hier, David Mead ist überzeugt, dass im Oktober Planet Nibiru mit der Erde kollidiert und zerstört. Der Aufprall soll am Südpol erfolgen. Sehen kann man Nibiru nicht. Der Anflugswinkel ist ungünstig. Der Nibiru ist ein Zwilling der Erde durch seine eigene Sonne mit 6 weiteren Planeten und so weiter. Doch, und dann kommt hier der Pseudo-Journalismus. Doch stimmt das wirklich? Fragezeichen. Wissenschaftliche Belege hat David Mead nicht. Und auch die NASA bestätigt, dass es für die Behauptung keine Beweise gibt. Ob sich die Theorie von David Mead bewahrheitet? Fragezeichen. Es bleibt abzuwarten. Das ist der komplette Artikel.
Das ist eine Beleidigung für jeden nur halbwegs denkenden Menschen. Ob sich das bewahrheitet, bleibt abzuwarten. Nein, bleibt's nicht.
Ja.
Ich verstehe überhaupt nicht, wie man sowas schreiben kann.
Ja, ich möchte immer gern mal hier die Autoren solcher Artikel, ich würde die wirklich gerne mal interviewen und fragen, was denkt ihr euch, wenn ihr das schreibt? Ich meine, die denken sich nichts, die wollen, das ist halt reines Clickbait. Und ich gucke jetzt mal gerade hier, ich hoffe, jetzt kommen keine Störgeräusche, weil ich jetzt gerade Facebook aufgemacht habe und das macht immer gerne mal Geräusche. Wenn ich mir jetzt hier angucke, was auf dieser InTouch-Seite von Facebook dort zu diesem
Ach, da diskutieren die dann darüber?
Ja, das ist ja, dort habe ich das irgendwie zum ersten Mal richtig gefunden.
Geil.
Das sind die ganzen, was du anschaust. Heute ist der traurigste Tag des Jahres. Der Grund schockiert wirklich alle. Ja, das war irgendwie hier gestern. Also solche Artikel erscheinen dort. Dann hier eine, die, das ist ja irgendjemand, der mit 250, ne, Tote, bist das Leichenschütteln, Witwenschütteln.
Witwenschütteln,
also,
ja.
Also
Witwenschütteln ist, was die Bild-Zeitung macht, wenn gerade jemand verstorben ist, sofort die Witwe anrufen und sagen, sie wollen gefälligst Fotos von der Leiche haben, ansonsten würden sie irgendwelches pikantes Zeug veröffentlichen.
Dann hier ich werde gerade hier ganz richtig aggressiv. Eine Facebook-Nachricht mit nur einem Bild, riesengroß, Breaking News, drunter Text in Großbuchstaben, Selbstmord, Anschlag mit vielen Toten, alle bisher bekannten Infos hier. Und das ist es. Mehr steht da nicht.
Mhm.
Also Breaking News, Selbstmord, Anschlag mit vielen Toten. Und wenn du dann draufklickst, was ich jetzt nicht mache, dann kommst du drauf, dass es in Afghanistan einen Selbstmordanschlag gegeben hat. Ja,
das ist normal. Also das machen die ja immer, dass die Überschriften nicht mehr darauf hinweisen, was die Artikel eigentlich erzählen. Das ist ja mittlerweile gang und gäbe.
Das machen ja auch nicht viele, da, wo ich Nachrichten lese.
Ich stolper aber auch immer wieder über seriöse Medien, die das machen, wo ich denke, Entschuldigung, könnt ihr nicht in der Überschrift schreiben, worum es geht?
Ja, das
ist passiert,
das
total ist, oft.
Man kann natürlich durchaus in der Überschrift, die man macht, mache ich auch Überschriften ab und zu, so dass es ein bisschen halt irgendwie, ja, halt darauf hinweist. Aber das ist ja wirklich, das ist ja mehr als irreführend. Also das ist ja.
Ja, das Problem ist halt, also ich merke das ja selber immer wieder, die Leute, die lesen ja überhaupt nicht mehr. Also das ist.
Nein, das ist ja.
Wenn du eine ehrliche Überschrift schreibst, dann werden die Leute deinen Artikel nicht lesen. Das ist das Problem. Das merkst du halt immer wieder in Diskussionen, also so auch im Radio. Weißt du, du machst einen 4-Minuten-Beitrag, ein Interview, und hinterher pöbelt dich einer per E-Mail an. Und du merkst einfach, okay, der Typ hat überhaupt nicht zugehört.
Ja, das passiert auch schon. Jedes Mal, wenn ich bei Facebook oder was verlinkt, dann die Fragen, die dort gestellt werden, sind genau die Fragen,
die im Artikel beantwortet, ja.
Ja, also hier ich habe jetzt gerade hier gefunden, diesen Facebook-Beitrag, den InTouch, zu diesem, den ich vorhin vorgelesen habe, Artikel gemacht habe. Auch hier, siehst ein Bild, wo irgendwelche Dinge auf die Erde krachen und die Erde zerstört wird. Der Text ist, der Planet Nibiru auf die Erde zurasen, und dann groß wieder hier in Großbuchstaben, Schock News, an diesem Tag soll die Welt untergehen. Und das Ganze wurde immerhin 852 Mal geteilt.
Ja, ich weiß gar nicht, ist das viel? Müsste ich jetzt mal nachdenken.
Für das, also so, wenn ich was schreibe, dann wird das 10-mal geteilt, höchstens.
Okay, ja.
20-mal. Also, und also das ist wirklich viel. Und dann sind natürlich hier, wenn du die Kommentare durchlaufst, ich meine, da sind viele dabei, die das hier nicht ernst nehmen, aber ich kriege dann auch die E-Mails von den Leuten, ja, die das sowas lesen oder woanders lesen und die dann halt tatsächlich dann das ernst nehmen. Weil, wie gesagt, ich meine, das ist ja das Problem bei diesen ganzen, gerade diesen astronomischen Themen. Es hat ja kein Mensch Ahnung von Astronomie, außer denen, die sich mit Astronomie beschäftigen. Und das lernt man nicht in der Schule und so weiter. Und das ist halt das Problem.
Also sind wir denn nicht alt genug, um diesen Deppen einfach was zu verkaufen, also einfach ein Geschäftsmodell draus zu machen?
Ja und nein. Das Problem ist,
der Saturnmond Theta hat seine Umlaufbahn verlassen und rast auf die Erde zu.
Ja,
nur wer innerlich und äußerlich rein ist.
Man kann das, ja, da kann schon mal das Problem ist, aber das halt, ich kriege ja E-Mails von den Leuten, und das sind meistens oder sehr oft Kinder und Jugendliche, weil die lesen das ja alles bei Facebook, und das sind ja gerade die einerseits die Medienkompetenz fehlt, andererseits die Erfahrung fehlt und das Wissen fehlt. Und wenn da jetzt steht hier, wie der Astronom David Mead, der ist, habe ich in einem Artikel, den ich dann in meinem Blog erklärt, das ist kein Astronom und so weiter, aber das, wenn da in einem Medium steht, und wenn das halt bei Facebook ist das halt für viele ein Medium, wenn da steht, der Astronom David Mead sagt voraus, da kommt ein Planet und kollidiert mit der Erde. Und ich meine, die Leute wissen nicht, dass Planeten nicht einfach auftauchen können. Die haben keine Ahnung von Himmelsmechanik. Die wissen nicht, dass man das irgendwie schon 100 Jahre vorher sehen kann. Das weiß man alles nicht, weil man das nicht nirgendwo lernt, diese astronomischen Grundlagen. Ja, das kannst du dir relativ leicht erarbeiten. Und wenn du eine gewisse Medienkompetenz hast, dann denkst du dir, okay, das kann ja eigentlich nicht sein. Wenn das nur in der InTouch steht und nicht irgendwie der Tagesschau kommt, dann schaue ich zumindest mal nach irgendwie. Dann recherchiere ich ein bisschen.
Ist die Wahrscheinlichkeit
vielleicht
groß,
drei Artikel ist, ja, in der Wikipedia über Astronomie, da komme ich drauf, okay, das ist Unsinn. Aber wie gesagt, das ist, das kann man vielleicht halt irgendwie Erwachsenen zumuten, aber wenn dumme Erwachsene gibt es haufenweise, also das brauchst du nur angucken, was bei anderen Themen so abgeht. Und gerade bei vielen Kindern und Jugendlichen, diese Medien wie InTouch und diese ganzen anderen, die haben ja junge Leute als Zielgruppe. Ja, also die nutzen das ja quasi, deren Unwissen direkt aus. Und das ist das, was mich so ärgert dran, ja. Dass da wirklich halt irgendwie für damit die halt ein paar lächerliche Klicks absahnen, machen die halt wirklich da, machen die Menschen Angst vorm Sterben.
Ja.
Die sagen ihnen hier, vielleicht sterbt ihr nächsten Monat. Klickt uns einen Artikel an.
Ja. Kauft das, mein Buch. Ja.
Ja. Kauft das Buch, kannst du nicht machen, weil das ist ja auch nicht die Zielgruppe, aber wie gesagt, das ist halt, ja, ich weiß nicht, das macht mich halt ärgerlich. Also wie gesagt, dieser Planet X geht gerade um, wird vermutlich bis 5. Oktober noch ein bisschen länger umgehen. Und die Geschichten von dem anderen, von dem echten Planet X, was eigentlich eine viel faszinierende Geschichte ist, die aber halt leider
die
keine
von diesen Medien erzählt. Runter,
ne? Ich war ja jetzt im Juli auf Urlaub hauptsächlich. Das heißt, ich habe das alles nur so am Rande verfolgt, was da in der Wissenschaft passiert ist. Aber ich glaube mich zu erinnern, dass es da zwei Arbeiten gab, nämlich eine, wo die Daten von diesen Asteroiden, wer das alles nochmal im Detail nachlesen will, also die ganze Geschichte von Planet 9 ist dann auch verlinkt in meinem Planet X Nibiru-Artikel, der dann auch in den Shownotes verlinkt ist. Aber es gab zwei neue Arbeiten und eine, da wurden eben diese Daten von den Asteroiden, die hinweisen auf den Planet 9, die wurden neu ausgewertet und da konnte man dann eben noch irgendwie eine weitere Eigenschaft erklären, die man vielleicht sonst nicht erklären konnte. Das heißt, es ist ein Hinweis, dass es den Planet 9 gibt, und eine andere Arbeit wiederum hat die Daten anders ausgewertet und gesagt, okay, es könnte genauso gut sein, dass das eben aus anderen Gründen, diese Unregelmäßigkeit in der Bahn andere Gründe hat, die so Resonanzen zwischen den Bahnen, die nicht auf Planet 9 hindeuten. Also im Wesentlichen ist man genauso schlau wie vorher. Es könnte da draußen einer sein, aber wir haben noch nichts.
Hast du denn das mitgekriegt? Das habe ich tatsächlich auch wieder nur in der Überschrift gelesen, dass sie einen wie heißt das, extrasolaren Mond gefunden haben?
Exomond, ja.
Exomond.
Auch mitten, ja. Das ist auch eine Geschichte. Ich glaube, über Exomonde habe ich das erste Mal.
Mann.
Weiß nicht, wann.
Also ich kann mich bereits in meinem Boche die Gerechtigkeit des Lehrers unter besonderer Berücksichtigung der höheren Lehranstalt.
Genau, ja, aber ich schreibe seit 10 Jahren und habe irgendwie schon 6000 Blogartikel geschrieben, also da kommt einiges zusammen. Also ich habe tatsächlich das erste Mal im Jahre 2009, genau, im Jahr 2009 über die Suche nach Exomonden geschrieben, also schon eine Zeit lang her. Denn das ist, also Exomonde, das ist eine Sache, seit wir die ersten Exoplaneten entdeckt hatten, war es klar, es muss eigentlich auch Exomonde geben. Ja? Also das wäre absolut seltsam, wenn das Universum voll mit Planeten ist, was wir wissen mittlerweile, dass es so ist. Das sind überall Planeten. Es wäre absolut seltsam, wenn all diese Planeten keine Monde hätten. Ja? Also es muss Exomonde geben. Also da ist man eigentlich, seit man wusste, dass alles voll ist mit Exoplaneten, ist man auch davon ausgegangen, dass es da irgendwelche Monde gibt. Natürlich sind Monde halt schwerer zu finden als Planeten, aber nicht unmöglich. Also das geht vor allem, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man solche Exomonde entdecken kann, nämlich die beiden, genauso diese sind die gleichen Methoden eigentlich, wie man auch Planeten entdeckt. Also das haben wir sicherlich schon oft genug erzählt, wie das geht. Also einmal halt durch die Abdeckung des Sternenlichts und dadurch, dass sie den Stern zum Wackeln bringen mit ihrer Gravitationskraft. Und wenn jetzt da so ein Planet ist, also fangen wir mit der einen an, also mit der Stern, also ein Planet, und der Planet bringt den Stern zum Wackeln.
Ja.
Dann wackelt der periodisch. Dann hast du den Planet entdeckt übers Wackeln, hast ein Modell von der Planetenbahn und kannst mit diesem Modell dann vorhersagen, zu welchem Zeitpunkt dieser Planet der Stern jetzt quasi wackelt. Also du weißt, da kommt irgendwie ein Wackler, da kommt ein Wackler, da kommt ein Wackler. Wenn da jetzt noch andere Himmelskörper sind, dann wackelt der Stern unpünktlich. Und du kannst dann...
Aber der Umlauf des Mondes um den Planeten ist doch auch wieder regelmäßig. Wie?
Ja, na, das ist nicht so einfach.
Oder ist das immer abhängig davon, wie der Mond seinerseits wieder zum Stern steht?
Ja, ne, das Wackeln hängt vom Abstand des Planeten ab. Ja, wenn der Planet jetzt in einem exakt kreisförmigen Bahn um den Stern läuft, also immer den gleichen Abstand hat, dann kriegst du eine andere Art von Wackeln, als wenn jetzt der Planet zum Beispiel eine stark elliptische Bahn hat und mal nahe, mal weit weg vom Stern ist. Und wenn da ein Mond ist, der groß genug ist, ja, also unsere Erde wackelt ein bisschen, weil der Mond sich um sie herum bewegt. Und eigentlich bewegt nicht der Mond sich um die Erde, sondern Mond und Erde um ihren gemeinsamen Schwerpunkt. Ja. Der Schwerpunkt in unserem Fall liegt halt im Inneren der Erde, deswegen wackelt
die Erde ein bisschen. Aber dieser Schwerpunkt, der ist es doch, der die Sonne zum Wackeln bringt letztlich.
Ja, also man kann das, und, wie gesagt, ja und nein, also man kann das entsprechend halt irgendwie aufspalten. Ja, also du hast dann einfach krass, verschiedene, also das ist quasi, das ist die Methode, das ist halt schwierig. Die vielversprechender ist eben die andere Methode, wenn du quasi einen Planet hast, der Sternenlicht verdeckt, dann wird der Stern ein bisschen dunkler. Und wenn du jetzt quasi einen Mond hast, der da auch noch rumläuft, die gerade günstig stehen, also dann stellst du dir vor, du hast den großen Sternscheibe quasi, ja, und dann kommt der Planet, geht langsam vorüber und dann kommt hinten drein noch so ein kleiner Mond. Und dann kriegst du da zuerst einen großen Dip quasi in der Lichtkurve, mhm, und dann noch einen kleinen hinten dran. Also ist auch sehr vereinfacht in Wahrheit, das ist auch komplizierter. Aber also
er blinzelt sozusagen, ja, ja.
Genau, und auch das kann man messen. Also wie gesagt, da wird schon seit langer Zeit gesucht und es gab schon, ich habe auch schon ein paar so, hier, ich habe 2009 habe ich das erste Mal halt über diese Suche berichtet. Das war halt damals der David Kipping heißt er, der da eigentlich der Führende ist auf der Suche nach Exomonden, und habe damals kurz berichtet, 2014 habe ich einen Artikel geschrieben, der heißt, wurde der erste exosolare Mond entdeckt. Ja, also da hat man schon, ja, schon damals, das war wieder eine andere Methode, die ich jetzt nicht im Detail erklären will. Also da hat man schon überlegt, dass es sowas gegeben hat, und jetzt hat man das, was man jetzt rausgefunden hat über diesen Mond, das ist halt ja, wieder noch nicht eindeutig, ja. Also man hat halt tatsächlich, also das wäre, das ist halt irgendwie die Frage, ob man das als Mond tatsächlich definieren kann. Also das wäre, was man da gefunden hat, ist ein Planet, ja, ungefähr so groß wie der Jupiter, mhm, und der unter Anführungszeichen Mond wäre so groß wie der Neptun, wenn es ihn gibt. Also das ist doch schon, also Neptun
ist ein üppiger Mond.
Ja, das ist so. Mein Neptun ist irgendwie, ich glaube, wie 10-mal schwerer als die Erde. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Aber auf jeden Fall, ja, also es wäre halt schon, ja, ein üppiger Mond. Also es ist dann eher, wäre dann irgendwie so ein Doppelgasplanetensystem. Also stabil kann es aber schon sein. Ja, also das kann schon geben. Aber ich würde es erstens mal, ist es nicht fix, was da gemacht wird. Also es sind einfach nur Hinweise, wie man das so interpretieren könnte. Und wenn, dann wäre es zweifelhaft, ob man es jetzt wirklich als Mond bezeichnen wollen würde. Also zumindest
auf
nicht
gut
das.
Deutsch. Auch keine wirkliche Neuigkeit aus dem Universum. Nee,
aber wie gesagt, es ist tatsächlich so, Exomonde, wir haben, was die Technik angeht, die Beobachtungstechnik, sind wir im Wesentlichen so weit, dass wir sowas finden könnten. Wir müssen es halt nur noch finden. Ich kann mich erinnern, ich habe 2011, 12, wie ich angefangen habe, auch für Zeitungen zu schreiben, war einer der ersten Artikel, die ich geschrieben habe für Spektrum. Und da ging es genau um Exomonde. Und da habe ich einen Wissenschaftler interviewt und habe gefragt, wie lange müssen wir denn noch warten? Und er hat gemeint, es kann im Prinzip morgen soweit sein. Also das ist jetzt nichts, wo wir irgendwelche großen technischen Probleme lösen müssen, sowas, sondern einfach nur, wir müssen halt Glück haben, zum richtigen Zeitpunkt aufs richtige Ding schauen. Oder in dem Fall halt, es muss der richtige Wissenschaftler die richtigen Daten durchsuchen, die richtigen Datenbänke durchsuchen mit den richtigen Methoden, und im Wesentlichen, ja, es ist nur eine Frage der Zeit, und wird nicht mehr lange dauern, bis wir so einen echten Exomond mal gefunden haben.
Gibt es denn irgendwas wirklich spektakulär Neues aus dem Universum?
Spektakulär Neues aus dem Universum, also ich habe hier, was habe ich denn jetzt hier, also wie gesagt, ich war auf Urlaub im Juli die meiste Zeit, deswegen habe ich nicht so viel geguckt, aber ich habe hier, warte mal, ich habe den Exomond, den haben wir jetzt schon durch, wir haben noch hier Antimaterie.
Oh!
Anti-Wasserstoff. Denn das Problem mit der Antimaterie ist ja, dass sie nicht da ist.
Ja.
Denn also eigentlich nach allem, was wir wissen, ist beim Urknall halt genauso viel Materie wie Antimaterie entstanden.
Aber
und
aus
dann
irgendeinem
ist
Grund
die
ist ein
Antimaterie.
Mehr,
ja. Also
die ist dann gegangen.
Genau, die hat leer. Ach,
geh weg.
Ja, geht auch rüber, hat die Materie gesagt, und dann ist die Antimaterie verschwunden. Und ja, also man geht halt davon aus, dass das ein bisschen, dass nicht genau exakt gleich viel Materie wie Antimaterie entstanden ist, und dass halt dann sich Materie und Antimaterie ausgelöscht haben, aber eben nicht komplett, weil halt ein Überschuss Materie da war. Ja. Und man weiß nicht warum, wo diese Asymmetrie herkommt. Also das da gibt's halt wieder schon lange geforscht. Und eine Methode, das zu erforschen, abseits von reiner Theorie, also von theoretischer Physik, wo du dir überlegst, halt irgendwie Quantentheorien der Gravitation, wo du den Urknall besser verstehen kannst und solche Sachen, wo du dann vorhersagen kannst oder ausrechnen kannst, warum das so war. Eine andere Methode ist halt wirklich konkrete Messungen. Das heißt, du guckst dir an, ob Antimaterie tatsächlich bis auf die elektrische Ladung identisch ist mit Materie, weil das ist ja das, von dem wir ausgehen, dass Materie und Antimaterie komplett das Gleiche sind, nur unterschiedlich elektrisch geladen sind.
Ja.
Ist halt, das ist halt die Theorie, es ist halt schwierig, das rauszufinden, weil wir halt Ja, weil keine Antimaterie da ist. Also die Antimaterie, die wir untersuchen wollen, müssen wir im Wesentlichen künstlich erzeugen. Und das geht halt bei so Kleinkram, also wenn du so einzelne Antiteilchen haben willst, ja, so Positronen und sowas. Ja, also das ist noch nicht, dass das geht. Also Positronen erzeugen kann man. Aber wenn du wirklich so Antimaterie, also wirklich ein Anti-Atomkern, der von Antielektronen, also Positronen im Kreis wird, also eben wirklich aufgebaute Objekte, also zusammengesetzte Objekte, dann wird es eben schwierig, weil die musst du halt dann wirklich erzeugen. Du musst halt quasi wirklich, die musst zusammenbauen. Ja, du brauchst halt dann irgendwie, wenn du einen Anti-Wasserstoff haben willst, dann brauchst du halt ein Antiproton im Kern und ein Antielektron, also ein Positron, das rundherum kreist, und die musst halt irgendwie quasi wirklich so ein Antiproton hernehmen, so ein Positron, und das Positron dann um das Ding kreisen lassen. Also du musst ja wirklich zusammenbauen. Ja. Und das ist halt, das ist nicht so einfach. Und das kann man halt wie ein Teilchenbeschleuniger machen, also am CERN machen die das. Da haben die halt schon, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wann die da das erste Mal Anti-Wasserstoff hergestellt haben. Also das, was man da in diesen Dan Brown Büchern und Filmen sehen kann, das ist Unsinn. Aber im Wesentlichen passiert es am CERN, dass man da sowas machen kann. Und dann haben die halt jetzt, also mittlerweile sind die, das Problem ist jetzt, man muss es auch irgendwie stabil halten, weil, wie gesagt, unsere ganze Welt besteht aus Materie.
Ja.
Und da darfst du halt irgendwie, da darf die Antimaterie irgendwo dran ditschen,
sonst ist es wieder weg. Wie mache ich das eigentlich? Ist das Magnetfeld, mit dem ich das festhalte, das ist neutral?
Das Magnetfeld ist ein Magnetfeld, also okay. das ist ja keine Materie, also du kannst quasi einfach...
Da ist auch keine Materie drin, das nimmt auch keine Materie mit, also das dann irgendwie versehentlich puff macht.
Ja, du musst halt dann gucken, dass du da, wäre schon praktisch, wenn du dann ein Vakuum hättest,
ja.
Also das ist da, musst halt schon irgendwie, dass da nicht irgendwie noch ein Staubteilchen oder eine Fliege oder sowas rumfliegt. Nee, also das ist so, es ist nicht einfach, aber es geht. Und aber mittlerweile, wenn du das diese Antimaterie untersuchen willst, dann musst du es halt lang genug haben, ja, und man mittlerweile kann man diese Antimaterie einerseits zusammenbauen, dass du wirklich Anti-Wasserstoff bekommst, und dann kann man den auch lang genug speichern, um sie untersuchen. Und was sie jetzt eben am CERN gemacht haben, ist die Hyperfeinstruktur von Anti-Wasserstoff zu vermessen. Hyperfeinstruktur.
Ich wollte gerade sagen, fang mal damit an.
Wasserstoffatom, normales Wasserstoffatom ist simpel, ja. Hast ein Proton in der Mitte und ein Elektron, das außen rum geht. Und das Elektron macht das auf eine bestimmte Art und Weise, die von seiner Energie abhängt. Ja. Und ich kann jetzt das Elektron, kann da irgendwie mehr Energie reinstecken, wenn ich das durch Licht drauf fallen lasse, ja, so ein Photon auf das Elektron schmeißen, dann geht da Energie rein, dann wird das Elektron angeregt, dann kann es irgendwie in andere Energiezustände hin und her gehen. Also das sind die normalen Übergänge. Was es noch gibt, ist der Spin. Und Spin ist hinterhältig zu erklären. Wer möchte, kann übrigens, ich schaff's überall Eigenwerbung einzubauen. Ja. Wer möchte, kann sich auf Dreisat in der Mediathek die aktuelle Staffel der Science Busters anschauen, wo ich unter anderem erkläre, was der Spin ist. In der Folge hier ist alles super, wo ich über die Supersymmetrie spreche. Nein, der Spin ist wirklich wichtig. Spin ist eine quantenmechanische Eigenschaft von Teilchen.
Ja.
Und eine wahnsinnig wichtige quantenmechanische Eigenschaft von Teilchen. Das Problem ist, dass man eigentlich, wenn ich jetzt keine Mathematik verwenden will, über den Spin nicht mehr sagen kann, als dass er eine quantenmechanische Eigenschaft von Teilchen ist.
Okay.
Also der hat
steigt das Gehirn wieder. Also ich habe heute schon gearbeitet.
Nee, das Problem ist, der hat eben keine Entsprechung keine alltägliche Entsprechung. Man liest oft, dass man sich das vorstellen kann so als Drehung. Mein Spin heißt ja Rotation, Drehung. Ja, also man kann sich das vorstellen, als würde das Elektron sich quasi um die eigene Achse drehen, und der Spin ist dann quasi die Richtung, in der die Achse zeigt. Das Problem ist halt, das Elektron ist halt kein Kügelchen, das sich dreht, und das ist halt, man kann sich so vorstellen, aber es ist halt falsch, wenn man sich so vorstellt. Aber man kann sich so vorstellen, wenn man will. Wie auch immer. Also dieser Spin ist eine quantenmechanische Eigenschaft von Teilchen. Ein Teilchen hat einen Spin, und der Spin hat einen gewissen Wert. Und dieser Wert kann sich ändern. Und wenn sich dieser Wert des Spins eines Elektrons im Wasserstoffatom ändert, dann kann er das, wie in der Quantenmechanik üblich, nur innerhalb gewisser Grenzen machen. Also er kann sie nicht beliebig ändern, sondern nur halt von zwischen 1, zwischen 2 und so weiter. Also es gibt fix definierte Übergänge, die so dieser Spin machen kann. Das ist halt Quantenmechanik, quantisiert. Das kann nicht kontinuierlich alle Werte durchgehen, sondern nur bestimmte Werte annehmen. Jo. Und wenn jetzt der Spin eines Elektrons von einem dieser bestimmten Werte zu einem anderen dieser bestimmten Werte wechselt, dann ist das ein Hyperfeinstrukturübergang. Okay. So heißt das. Und bei jedem dieser Übergänge ändert sich die Energie des Elektrons. Ja, also du musst Energie reinstecken, damit dieser Übergang stattfindet, beziehungsweise wenn du Energie reingesteckt hast, will das Elektron irgendwann wieder die Energie abgeben und den Grundzustand einnehmen. Und wenn es die Energie abgibt, dann erfolgt das auch wieder in Form von elektromagnetischer Strahlung.
Jo.
Das heißt, dieser Hyperfeinstrukturübergang bei Wasserstoffatomen heißt nichts anderes, als dass Wasserstoffatome elektromagnetische Strahlung abgeben.
Mhm.
Und zwar, weil eben diese Übergänge nur zwischen ganz bestimmten Energieniveaus stattfinden können, ist auch die Strahlung, die Wasserstoff bei dieser Hyperfeinstrukturübergänge aussenden kann, auch nur bei ganz bestimmten Wellenlängen möglich. Also kann nicht einfach irgendwas absenden, sondern nur bei ganz bestimmten Wellenlängen. Mhm. Und das hast du vielleicht schon mal gehört. Wasserstoff macht diesen sendet durch diese Hyperfeinstruktur eine bei einer Wellenlänge von 21 Zentimetern. Diese berühmte 21 Zentimeter Frequenz.
Nee, also jedenfalls nicht bewusst.
Taucht ab und zu in, ja, in Science-Fiction-Literatur und sowas auf, aha, weil Wasserstoff ist das häufigste Element. Ja?
Ja.
Das ganze Universum ist voll mit Wasserstoff und diese Hyperfeinstruktur ist halt der häufigste Übergang. Das heißt, du kannst halt überall hin horchen quasi und hast überall auf 21 Zentimeter, das ist quasi so eine Art universal und vom Universum vorgegebene Grundfrequenz. Und wenn du jetzt quasi, so wie es halt bei SETI passiert zum Beispiel, irgendwie lauschen willst nach Radiobotschaften von anderen Zivilisationen, dann weißt du ja nicht, auf welche Frequenz sie das tun. Du weißt ja quasi nicht, wo du den Sender einstellen sollst oder den Empfänger einstellen sollst. Und da haben damals die SETI-Pioniere, also Carl Sagan und diese ganzen anderen Typen, damals gesagt, ja, dann sagen wir halt 21 Zentimeter, weil wenn wir uns darauf einigen, dass wir und die Aliens, wenn sie denn da sind, im gleichen Universum leben und das Universum auf die gleiche Art und Weise verstehen, dann werden auch die Aliens feststellen, dass Wasserstoff enorm wichtig ist und die werden auch eine Quantenmechanik entwickelt haben müssen, weil sonst können sie keine Radiosignale aussenden. Dann werden die auch feststellen, dass 21 Zentimeter diese Wellenlänge halt so ein universales Level ist, ja, also dieses Grundlevel, auf das sich alle einigen können. Und deswegen existiert eben die Hypothese, dass man, wenn man nach Botschaften von Aliens lauscht, die am ehesten bei dieser Frequenz von 21 Zentimetern finden wird. Ja, also soweit zu diesem hyperfreien Struktur. Also das war jetzt alles bei Wasserstoff, da wissen wir, das ist
das
so.
War jetzt
also,
das die Einleitung.
Man, genau, ja. Nee, also ja. Das war jetzt quasi nur, das war nicht die Einleitung, das war quasi der Kontext, warum man, was man da jetzt genau gemacht hat. Ja, also okay. Man weiß, bei Wasserstoff weiß man das sehr, sehr genau, wie das ist mit den Übergängen und so weiter. Und dass die eben bei 21 Zentimeter Strahlung aussenden, das weiß man. Den Wasserstoff hat man eben schon lange und gut untersucht. Was man nicht weiß, ist, macht Anti-Wasserstoff das Gleiche, weil du hast halt genau das Gleiche, nur andersrum. Du hast halt kein Proton im Kern, ja, sondern ein Antiproton und kein Elektron, sondern ein Antielektron außen drin. Aber sonst geht's genauso, ja. Auch diese, da gibt's halt dann auch Hyperfeinstrukturübergänge und so weiter. Und auch da muss dann Energie ausgesendet werden und so weiter. Und theoretisch müsste dann eben, wenn Antiwasserstoff genauso ist wie Wasserstoff, nur halt anders geladen, müsste auch der bei 21 Zentimeter strahlen. Es sei denn, man hat halt irgendwas übersehen und das hat man eigentlich gehofft, weil man will ja irgendwie diese Frage nach dem Unterschied klären. Was man jetzt aber festgestellt am CERN ist, nee, ist absolut gleich. Ja, also auch Antiwasserstoff macht.
Woher will man dann wissen, dass es Antiwasserstoff ist?
Naja, du weißt das, was der besteht. Also wenn das okay. Ist ja, ja, du hast den zusammengebaut, ja. Also der ist halt, das Ergebnis ist halt insofern ein Nullergebnis, als dass es tatsächlich sagt, ja, alles, was wir da bis jetzt messen können, sagt uns, Antiwasserstoff ist genauso wie Wasserstoff, nur halt andersrum geladen. Also muss man weitersuchen, warum Materie und Antimaterie, wo diese ursprüngliche Symmetrie herkommt, weiß man noch nicht. Aber es ist auch schön, was nicht zu wissen, weil dann kann man was rausfinden.
Das stimmt. Zum Beispiel, ich erde das Ganze jetzt mal wieder mit populärer Forschung. zum Beispiel haben kanadische Wissenschaftler herausgefunden, dass Menschen, die Geld ausgeben, um sich Zeit zu kaufen.
Ja, warte, da klicke ich meinen Link kurz weg, den habe ich nämlich auch. So.
Die Geld ausgeben, um sich Zeit zu kaufen, ein glücklicheres Leben leben. Die haben 6.000
überrascht mich
Leute.
Überhaupt nicht.
Bitte?
Überrascht mich überhaupt nicht. Also das Ganze wie Geld macht dich glücklich und so weiter,
das ist Unsinn. Ja, stimmt. Also Geld macht nicht glücklich, ist natürlich Unsinn. Aber was ich daran interessant finde, ist, dass dass das, also die Reichen, die geben für sowas kein Geld aus. Also so diese ganzen Zusammenhänge hinter dieser Studie fand ich irgendwie schön. Also sie haben 6.000 Personen aus USA, Kanada und Dänemark, Niederlanden gefragt, wie viel Geld sie ausgeben, um sich zum Beispiel eine Putzfrau zu leisten oder sowas. Und dann wurden sie nach ihrer Zufriedenheit mit dem Leben allgemein gefragt und nach ihren Stressgefühlen. Und die Testpersonen, die $40 entweder für mehr Freizeit oder ein Geschenk ausgeben konnten, waren zufriedener, wenn sie die Freizeit erworben haben. Und das finde ich schon ziemlich cool. Und also ich kenne total viele Leute, die gar nicht arm sind, aber die einen Teufel tun würden, sich eine Putzfrau zu leisten. Obwohl das nachweislich glücklich macht, finde ich schon interessant.
Ja, also ich würde das nicht auf die Putzfrauen, ich meine, in der Studie ging es um Putzfrauen, klar, aber ich würde das nicht unbedingt auf Putzfrauen festlegen. Zum Beispiel ich bin so glücklich, also wenn jetzt auf dieses spezielle Ding bezogen, ich bin so glücklich, dass ich das Geld habe, mir eine Steuerberaterin leisten zu können. Ja,
zum Beispiel.
Die macht meine Buchhaltung. Ja. Also die kostet es auch gar nicht so wahnsinnig viel. Also das ist, was hast
meine
du
40 schon.
Euro gesagt? Also ich keine Ahnung, meine Steuer, die zahlt ja, glaube ich, 80 Euro im Monat und dann halt irgendwie anteilig an dem, was ich da halt irgendwie an Steuern zahle für die ganzen Abrechnungen. Also das ist eigentlich gar nicht so viel, aber allein die Tatsache, dass ich will mir gar nicht vorstellen, ich müsste den ganzen Scheiß selber machen. Das ist mir so zuwider, allein der Gedanke daran, das machen zu müssen. Also ich zahle diese Rechnungen mit so großer Freude jeden Monat, allein weil ich weiß, ich muss das nicht machen. Also ich kann mir das absolut vorstellen, dass diese Zeit, die ich dadurch gewinne und auch bei anderen Sachen, ja, wenn ich irgendwie, zum Beispiel ich denke seit einiger Zeit drüber nach, dass ich vielleicht irgendwie von Jena doch wieder mal nach Wien umziehe, weil das irgendwie mittlerweile durch meine in Österreich doch stärker verankerte Arbeit eigentlich praktischer wäre. Aber allein die Tatsache, dieses, was ich da alles machen muss für diesen Umzug. Also jetzt nicht, dass ja die Sachen von A nach B schaffen, das ging noch, aber dann halt irgendwie, ja, hier den Steuerkram von Deutschland nach Österreich kriegen, die Krankenversicherung, Konto, nichts und alles. Allein das, wäre wirklich gerne reich, dass ich quasi hier einen Butler oder Assistenten habe, sage, hier, mach das.
Ja.
Ich will also nächsten Monat, wenn ich da bin, mach das bis dahin.
Was ich interessant fände, wäre, diese Datenbasis zu erweitern, um Menschen, die Zeit haben, aber kein Geld. Also bei denen es nicht so ist, dass sie irgendwie einen Job haben, der ihnen Spaß macht oder sowas und sie die Kohle dann nehmen, um sich davon dann Zeit zu kaufen, sondern die einfach nur Zeit haben, weil sie vielleicht keinen Job haben oder nur einen halben oder weiß der Geier was. Wie es bei denen mit der Zufriedenheit ist, das würde ich gerne
mal wissen. Das Problem ist dann halt irgendwie, ich glaube, das Problem ist, wenn du halt dann wirklich kein Geld hast, keinen Job hast, ich meine, dann hast du ja hast du halt zwar Zeit, aber halt auch so wahnsinnig viele andere Probleme, die dir zu den Geld kommen. Du hast dann halt Sorgen. Auch weil du kein Geld hast, ja. Du weißt, du hast dort irgendwie.
Aber das haben die Leute mit Geld ja auch. Ist ja jetzt nicht so, dass sie keine Sorgen hätten.
Ja, aber die haben zumindest.
Also die größten Jammerlappen, die ich kenne, sind gleichzeitig die wohlhabendsten Leute.
Aber zumindest keine existenziellen Sorgen. Die müssen nicht damit rechnen, dass sie jetzt irgendwie aus der Wohnung geschmissen werden und obdachlos werden oder dass sie eben noch was zum Essen kaufen oder dass sie ihren Kindern irgendwie hier Kleidung kaufen können oder sowas. Also die haben zumindest keine existenziellen Sorgen. Also meine Meinung, was ich sagen wollte, ist, dass wenn du so wenig Geld hast, weil du halt schon was, dass du quasi wirklich lauter existenzielle Sorgen hast, dann bringt dir vermutlich auch die Zeit nix. Ist meine Hypothese. Also und dass jeder Mensch immer Sorgen hat und das Geld nicht alle Sorgen wegmacht, ist klar. Aber wie gesagt, dass man sich mit Geld quasi die Zeit kaufen kann oder die Annehmlichkeit,
einfach gesagt. Du kaufst dir ja letztendlich auch, ich weiß noch, ein Freund von mir, der hat irgendwann die Gelegenheit gehabt, statt 5 Tage die Woche nur noch 4 Tage die Woche zu arbeiten und dafür auf, ich glaube, 400 Euro im Monat zu verzichten oder irgendwie sowas, netto 400 Euro. Ich glaube, irgendwie so eine Größe war das. Und der hat das gemacht.
Ja, das war auch gesagt, auch nichts anderes als.
Das ist zwar relativ viel Geld, was ich da verliere, aber dieser eine Tag, der ist so viel mehr wert als alles Geld, was ich an diesem Tag verdiene.
Du musst aber nicht sehen als Geld, sondern der hat halt einfach für die 400 Euro im Monat hier diesen freien Tag gekauft.
Genau.
Also das ist ja auch nichts anderes als quasi sich Zeit kaufen. Ja, also das, ich glaube irgendwie das, was halt, wie ich das, da, wo Geld einen tatsächlich glücklich machen kann, ist eben dadurch, dass man sich eben Zeit und Annehmlichkeiten kaufen kann, die man sich halt einfach nur kaufen kann. Gut. Was man sich nicht kaufen kann, ist Gesundheit.
Gesundheit.
Ein bisschen Grad. Kann man sich kaufen. Ja, ein bisschen Grad kann man sich auch das kaufen. Fühlst du dich unsportlich?
Das ist eine sehr interessante Frage.
Ja, ist auch eine interessante Wissenschaft, die dahinter steckt.
Eigentlich nicht, nee. Also... Eigentlich nicht, aber der Umstand, dass ich so extremes Übergewicht habe, Es ist ein ganz, ganz, ganz witziges, ambivalentes Ding, diese Frage. Ich kann diese Frage nicht seriös beantworten. Also ich bin heute 2x30 Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit und zurückgefahren.
Ja.
Und das hat mir nichts ausgemacht. Also es ist nicht so, dass ich völlig im Arsch gewesen wäre, als ich nach Hause gekommen wäre oder im Büro angekommen wäre. Das Einzige, was ist, ich schwitze recht stark und mein Nachbrenner läuft relativ lange. Also ich sitze dann halt einfach eine Viertelstunde rum und schwitze so vor mich hin.
Es geht dir tatsächlich nur um die Frage, ob du dich unsportlich fühlst. Nicht, was du machst und wie du es machst, sondern ob du dich unsportlich fühlst.
Okay.
Und es geht hier um eine Studie von...
Ich fühle mich unsportlich, aber das... Licht an
ja, also das,
ja, okay. Ja, ich fühle ja. mich unsportlich. Okay.
Ja, das ist schlecht, ja. Okay. Es geht ja um eine Studie von Psychologen an der Stanford University und da ging es halt um die Frage, so dass hier die hat fährt auch täglich mit dem Fahrrad, weil es steht jetzt hier nicht, ob sie es quasi jetzt hier quasi einfach nur des Transportes wegen oder sportlich gemacht hat, also sie fuhr halt jeden Tag mit Fahrrad und ist sich eigentlich nie jetzt irgendwie sonderlich unsportlich vorgekommen, aber hat gemeint eben dann jetzt hier, als sie dann auf eine andere Uni gewechselt ist, ist sie sich plötzlich total unsportlich vorgekommen, weil halt ihre Kolleginnen alle regelmäßig, also wirklich intensiv Sport gemacht haben,
ja.
Und sich selbst ist dann unsportlich vorgekommen. Und
kenn da gab's
an Effekt, ja. Und da gab es irgendwie noch eine Kollegin, eine andere Studie, die auch, die hat, was da ging es um Putzpersonal von einem Hotel, die sich auch wirklich stark bewegen. Ja, also die in so einem großen Hotel, die rennen da rum wie nur was und machen viel körperliche Arbeit. Und die haben auch gesagt, für die war das kein Sport, was die betrieben haben, sondern halt einfach Arbeit. Und als dann bei dieser Studie dann quasi die erklärt hat, dass das, was sie tun, durchaus sehr viel Sport quasi ist, dann haben die plötzlich quasi sich ganz anders, hat sich ihre Gesundheit verändert. Ja? Also sie haben irgendwie, ihr Blutdruck ist gesunken, haben Gewicht verloren und dann haben die das Ganze mal intensiv untersucht. Ja? Also sie haben Datensätze mit 60.000 Teilnehmern zwischen 1990 und 2006, wo es Gesundheitsdaten gab, untersucht und dann festgestellt, auch wurde auch erhoben quasi, ob sich was für Sport die machen und ob sie sich sportlich fühlen und so weiter nicht und alle möglichen Sachen wurden rausgerechnet, also Übergewicht, Krankheiten wurden rausgerechnet und so weiter und am Ende war tatsächlich, dass diejenigen, die sich unsportlich fühlen, ja, war die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann in den nächsten Jahren sterben, um 71% höher als
bei denen,
die sich sportlich fühlen. Obwohl halt das Problem ist, dass viele Leute haben einfach ein falsches Bild von sich, weil die halt quasi, ich zitiere jetzt mal hier, weil sie nur echten Sport wie Laufen oder Schwimmen für sportlich halten, dass man sich zum Beispiel auch im Haushalt häufig sehr viel bewegt, wenn man putzt oder die Kinder herumträgt, wird gern übersehen. Und ja, sie sagen auch dazu, es ist eine rein statistische Korrelation, sagen sie extra dazu. Trotzdem. Aber sie haben davor Experimente gemacht, die nahelegen, dass das falsche Selbstbild eine gewisse Rolle spielen kann, ja, über den Placebo-Effekt. Ja.
Also kann ich mir super vorstellen.
Ja,
mich frustriert nichts mehr. Also wirklich, ich fahre mit dem Fahrrad, ja, bin wirklich gerade echt, ich bin echt gut fit gerade im Moment und fahre so mit dem Fahrrad irgendwie am Teltow-Kanal lang und mir kommt irgend so ein Jogger entgegen. Ich fühle mich sofort mies. Das ist total faszinierend. Ja.
Ja, das sagt ja, das schreiben auch hier, der Gedanke, nicht genug Sport zu treiben, kann eben Stress erzeugen, depressiv machen und das kann dann eben tatsächlich auch körperliche Wirkung haben, schreiben die da. Also es ist noch nicht komplett zu Ende erforscht, aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass halt, obwohl du tatsächlich ausreichend körperliche Bewegung machst, wenn du dich nicht sportlich fühlst dabei oder nicht gut fühlst dabei oder dir halt dich unsportlich fühlst, dann kann das tatsächlich schädlich sein.
Super, ja. Glaube ich sofort. Das andere Problem ist, wenn du dich nicht nur unsportlich fühlst, sondern auch tatsächlich unsportlich bist.
Ja gut, das ist wieder was anderes.
Dann kriegst du nämlich Typ-2-Diabetes irgendwann.
Die ist nicht schön, ja.
Genau, die Ursachen landläufig sind Übergewicht, falsche Ernährung, wenig Bewegung, also ne, Unsportlichkeit. Und jetzt hat ein US-Wissenschaftler eine mögliche andere Ursache für Diabetes Typ 2 gefunden. Und das ist echt total faszinierend. Das ist ein Neurologe, der Typ, der eigentlich Alzheimer und Parkinson untersucht. Und von Alzheimer und Parkinson weiß man, das wird durch Prionen ausgelöst im Gehirn. Also durch
das ist das BSE-Zeug, oder?
Genau,
also verklumpte
Proteinklumpen eigentlich. Ja. Also verklumpte Proteine, die da Mist machen. So, jetzt hat dieser Neurologe geguckt, ja, wir machen ja so Prionen, tralalala, und hat irgendwie, weiß ich nicht, also es ist auch wieder was bekannt ist. Wahrscheinlich war das wieder so ein Heureka-Moment, wo er einfach nur zwei Arbeiten gelesen hat und die dann auf dem Klo miteinander in Verbindung gebracht hat. Was auch bekannt ist, ist, dass in der Bauchspeicheldrüse von Patienten mit Typ-2-Diabetes sich Prionen ansammeln, und zwar ein Protein namens IAPP. Das klumpt bei denen in der Bauchspeicheldrüse. Und zwar bei fast allen Diabetes-Typ-2-Patienten. So. Und es wird davon ausgegangen, dass diese verklumpten Proteine die Zellen der Bauchspeicheldrüse kaputt machen. Das Ganze ist bisher immer nur als Symptom gesehen worden. So, und jetzt hat genau dieser Wissenschaftler sich gefragt, könnte das vielleicht, also diese Proteinklumpen, genauso wie bei Alzheimer, vielleicht ganz andersrum sein? Könnte das Ursache sein? Also könnte es, also bei Alzheimer, man spricht da von Ansteckung, ja? Also dass erst diese Prionen da sind und die fangen dann an, irgendetwas kaputt zu machen, irgendwelche Entzündungen auszulösen. Hat sich überlegt, vielleicht geht es ja auch mal andersrum, hat seine Moormäuse genommen und hat die mit diesem IAPP-Amyolit infiziert, woraufhin die Mäuse einen Typ-2-Diabetes bekommen haben. Das heißt, es ist möglich, es ist noch nicht nachgeguckt worden, also sie haben noch nicht nachgeguckt, ob es bei Menschen auch funktioniert, aber es ist gut möglich, dass Prionen bei einer Typ-2-Diabetes eine andere Rolle spielen, als die Wissenschaft bisher gedacht hat. Völlig faszinierend.
Wo kriegt man Prionen her?
Zum Beispiel durch Bluttransfusionen können die in deinen Körper gelangen.
Okay.
Krass, ne?
Das ist jetzt irgendwie, aber ich habe jetzt, ich habe noch nie Blut bekommen, glaube ich.
Nein, der Körper kann die auch selber bilden, das passiert halt. Ne?
Das passiert einfach so. Gibt es keine Chemie, dass wenn man zu viel, weiß ich nicht, irgendwie Brokkoli isst oder,
nein,
oder
nein,
zu wenig
Brokkoli oder irgendwie sowas. Also, außer wenn man vielleicht zu viel Rinderhirn isst oder
so. Ja, okay, ich dachte, es ist irgendwie, es ist kein Umwelteinfluss oder sonst irgendwas.
Nee, es ist kein Umwelteinfluss. Ja. Also zumindest ist das soweit mir nicht bekannt und auch, nee, ich glaube nicht. Nee. Aber halt, es kann gut sein, dass Diabetes Typ 2 dadurch ausgelöst wird durch diese Prionen.
Okay.
Und da müsste man dann halt hinterher mal gucken. Also erstmal gucken, ist das so? Und dann mal gucken, was löst denn diese Prionen aus? Ist das vielleicht wiederum die falsche Ernährung oder nicht? Aber faszinierend. Ich finde sowas ja immer klasse, wenn sich irgendwie so so Paradigmenwechsel andeuten.
Ja. Finde ich ganz spannend. Wenn Prionen das auslösen, dann kann man ja vielleicht auch irgendwie dafür sorgen, dass es nicht ausgelöst wird.
Dass die sich auflösen oder irgendwie sowas.
Klar, ja, genau. Anti-Prionen.
Aber dazu muss man sie halt auch mal finden. Ne? Es ist gut, das könnte in der Bauchspeicheldrüse vielleicht was einfacher sein, weil ich glaube, die kann man auch reingucken, während der Patient noch lebt. Das ist ja beim Gehirn irgendwie nicht so gut. Ne?
Nee, ja, kann man auch. Aber
ja, aber ich glaube, man findet man keine Prionen. Ne?
Ja, was man auch, was schon mal in Helgoland, ich mache jetzt keine Überleitung, sondern so. Ich auch noch nicht, leider. Also meine Eltern waren jetzt kürzlich mal dort und ich wollte immer schon mal hin, aber habe ich noch nicht geschafft. In Helgoland, da ist was passiert. Und zwar hat man dort vor kurzem hunderttausende Krater auf dem Meeresboden gefunden, die vorher nicht da waren.
Ist er. Was? Wo, wie? Einschlagskrater oder irgendwie von
naja, so? Was ist hier? Also es geht um das Helgoland-Riff, 45 Kilometer nordwestlich der Insel. Also eigentlich hat quasi ein Stück Meeresboden im Wesentlichen. Ja, also man, dass das hier auf der Insel Krater sind, weiß man ja, und auch im Meeresboden, weil nach dem Zweiten Weltkrieg wollten die Briten das ja im Wesentlichen wegbomben, die Insel. Und in dem Artikel, den ich hier lese von Spektrum, da steht, es ist die größte nicht atomare Explosion von Menschenhand, die man dort irgendwie inszeniert hat. Wusste ich nicht. Also beeindruckend. Ja, man wollte
und halt sie haben sich kaputt gekriegt.
Ja, die wollten dann die Insel wegmachen, aber haben sie nicht geschafft. Und haben halt, deswegen gibt es halt doch viele Krater. Ja. Aber was man jetzt gefunden hat, eben, man hat eben dieses Meeresboden, Helgoland-Riff untersucht und im Wesentlichen auf 915 Quadratkilometern war halt bis jetzt eigentlich nichts. Also bis Juli 2015 hat man Karten gehabt davon, also es ist immer wieder neu kartiert worden und da war halt eigentlich halt hier nur flacher Meeresgrund. Mhm. Und dann ein paar Monate später, im November 2015, waren da plötzlich 300.000 Krater.
300.000?
Manche so groß wie Tennisplätze. Jeder Krater, ich zitiere jetzt hier den Wissenschaftler von der Uni Bremen, der das untersucht hat, jeder Krater besteht aus einer leichten Vertiefung. Eine Kraterlandschaft, wo sonst nur Sandfläche war, pro Quadratmeter Meeresgrund, Quadratkilometer Meeresgrund, zählten die bis zu 1200 solcher Oberflächenformen. Durch das Ereignis wurden 7 Millionen Kubikmeter Material bewegt.
Aber was ist das Ereignis? Sind da 300.000 Blindgänger hochgegangen oder was?
Das hätte man, glaube ich, gemerkt. Also,
ja, doch. Ne?
Und auch wenn was von oben eingeschlagen wäre, hätte man es auch gemerkt. Man weiß es nicht, zweifelsfrei, aber wahrscheinlich ist, dass es Methan war. Methangasausbruch ist im Untergrund. Ja, weil man hat auch tatsächlich dann später, also bei Messungen, die man gemacht hat, auch festgestellt, dass es erhöhte Methangaskonzentrationen gab in der Nordsee rund um dieses Helgoländer Riff. Auch die Form ist typisch für austretende Gasblasen. Wie viel Gas frei geworden ist, kann man nicht so genau abschätzen. 5000 Tonnen schätzt man, was immerhin zwei Drittel dessen ist, was man annimmt, dass die gesamte Nordsee pro Jahr ausstößt.
Na ja.
Also warum das genauso war, also dass das im Meeresboden Methan ist, das weiß man ja. Hauptsächlich halt bei der jede Menge Pflanzenmaterial halt aus Helgoland ist ja, heißt ja aber die einzige Hochseeinsel, aber ich meine, so auf eine Karte gucken, das ist keine Hochsee, also so weit weg ist die nicht von der Küste. Aber da wird halt von der Elbe und von anderen Flüssen halt noch viel Pflanzenmaterial da irgendwie hingeschwemmt, liegt in den Sedimenten, das wird dann irgendwie abgebaut, dann entstehen halt irgendwie, weil da doch Sauerstoffmangel entsteht, dann Methan, das bleibt halt da und anscheinend gab es schwere Stürme, ja, also im Herbst 2015 gab es schwere Stürme, die große Wellen erzeugt haben und die haben dann, diese Wellen haben dann anscheinend irgendwie Druckschwankungen am Meeresboden verursacht, wodurch dann irgendwie diese Gasblasen schließlich rausgekommen sind durch die Sedimente.
Geil.
Ja, also ich finde das so faszinierend. Also ich bin jetzt kein Ozeanologie ist jetzt nichts, wo ich mich jetzt so wahnsinnig gut auskenne, aber ich finde es immer faszinierend, weil man hier irgendwie, wenn man quasi so aus der normalen Perspektive quasi so das Meer anguckt, da ist halt irgendwie Meer. Das ist halt irgendwie flach oder ab und zu hat man nicht flach, aber wesentlich ist halt Meer ist Meer. Auf der Landkarte ist es blau und genau, das war's. Aber dass da halt blau. Irgendwie, dass da halt noch irgendwie eine ganze Landschaft, eine ganze Welt, ein ganzes Ökosystem, also ja. Dass da halt wirklich noch was drunter ist unter dieser Wasseroberfläche.
Und wir wissen darüber nichts. Das ist der Wahnsinn. Wir wissen mehr über das Weltall als über die Ozeane.
Ja, aber ich finde es immer irgendwie, meistens wird es ja quasi so, wird es ja noch so vorwurfsvoll gesagt. Ja, die Wissenschaftler wissen mehr über den Boden als über die Ozeane.
Ja, das ist halt auch einfacher zu untersuchen, mein Gott.
Ja, also natürlich. Ich war ja mal am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven und habe da mit Leuten geredet, die halt wirklich so Unterwasserroboter quasi rumschicken und habe halt gesagt, ja, also hier, wenn du das auf dem Mars machst, dann oder sonst irgendwo im Weltraum, dann machst du so ein Solarpanel hin und fertig genau. Und dann hast du genug Energie. Aber wenn da unten hast du nichts, also du musst da welche Kabel machen oder könntest irgendwelche radioaktiven Batterien reintun.
Ja,
aber
und du kannst nicht andere Probleme. Du kannst nicht weit gucken und nix, du hast Drücke.
Also ich wollte sagen, dass wir Astronomen, wir können nichts dafür, dass der Ozean so schlecht erforscht ist. Ja, das ist das Problem der Ozeanologen oder des Forschungsgegenstandes. Ja, genau. Ist halt wirklich wahnsinnig faszinierend.
Wo wir bei Methan sind, ist halt Treibhausgas, ne?
Ja, also in dem Fall haben sie gemeint, das entspricht 0,5% des gesamten Jahresausstoßes.
Ich baue hier gerade goldene Moderationsbrücke.
Ja, und ich reiß sie ein. Also das ist ja
Treibhausgas, ne?
Ja.
So. Was auch ein Treibhausgas ist, CO2. Nein, US-Wissenschaftler haben sich mal den Spaß gemacht, mal ein paar Daten zusammenzusammeln. Und zwar auf den Daten, die letzten 50 Jahre Bruttoinlandsprodukt und CO2-Ausstoß pro Wirtschaftseinheit aller Staaten. Mhm. Und haben darauf noch gemappt, Ansteigen der Weltbevölkerung bis 2100 auf 11 Milliarden Menschen. Mhm. Das Ergebnis, das 2-Grad-Ziel ist ein Best-Case-Szenario. Also das 2-Grad-Ziel Erderwärmung ist nur noch ein Best-Case-Szenario. Mhm. Wovon sie ausgehen ist, also sie errechnen eine Chance für eine Erwärmung zwischen 2 und 4,9 Grad bei 90%. Der Medianwert liegt bei 3,2 Grad. Mhm. Das heißt, dieses 2-Grad-Ziel, was da in Paris beschlossen wurde, ist vermutlich sowieso nicht mehr zu halten, sondern 3,3. Und was ich da immer so ich muss mich da auch immer so ein bisschen dazu zwingen, weil man denkt dann so, 3,2 Grad, okay, das geht ja noch.
Ne? Ja, das Ding aber ist 3,2 Grad.
Das ist 3,2 Grad im Durchschnitt. Das heißt, irgendwo wird es auch nur 2 Grad haben, dafür irgendwo anders 4,2. Ja, irgendwo wird es auch gar keine Erwärmung geben, dafür irgendwo anders 6,2. Und das ist dann schon signifikant.
Ja, aber du musst das irgendwie, wenn du dir anguckst, wenn du das jetzt ein bisschen aufhörst, 3,2 auf die ganze Erde, ja, dann hast du mal irgendwie, am Meer ist die Temperatur immer ein bisschen kühler als am Land. Am Land ist es generell schon ein bisschen wärmer.
Genau.
Und dann hast du es irgendwie, dann sind es am Land im Durchschnitt nicht 3,2 Grad, sondern am Land vielleicht irgendwie 4 Grad.
Ja.
Ja, und dann hast du da 4 Grad irgendwie, wenn du jetzt irgendwie, dann hast du Land, aber auch noch irgendwie vom Nordpol bis halt irgendwie zum Äquator, dann hast du es quasi in den gemäßigten
Breiten, also
vielleicht keine 4 Grad, sondern 5 Grad, ja.
Es wird und dann da werden es 8 Grad sein.
Genau.
Ja. Und das ist dann schon echt, und zwar im Durchschnitt, auch wieder an diesem Punkt im Durchschnitt 8 Grad. Ja. 8 Grad wärmer im Winter, das kann man ja vielleicht noch ertragen in Mitteleuropa, aber 8 Grad wärmer im Sommer, da gehen uns die Ernten kaputt.
Ja, und vor allem, es ist ja nicht so einfach, das ist ja, ich habe ja, wie gesagt, eines der Dinge, die ich während meiner Abwesenheit bei mir im Blog gemacht habe, in meinem Urlaub, ich habe eine Serie geschrieben mit 10 so Klimamythen, also die 10 häufigsten Klimamythen.
Ja. Welche sind das?
Also 10 häufigsten, es waren einfach 10, über die ich etwas geschrieben habe, also es waren hier, kann man auch verlinken, der erste, wie der Mensch kann das Klima doch gar nicht beeinflussen, der Mensch ist gar nicht verantwortlich für den Klimawandel, das Klima hat sich früher auch geändert, Klimawandel ist wieder schlimm, Schuld am Klimawandel ist Sonnenaktivität, in Grönland war es früher auch warm, wenn die Gletscher schmelzen, ist das völlig egal, im Winter ist doch kalt, wo bleibt der Klimawandel, Klimawandel macht doch gerade Pause, beim Klimawandel sind sich nicht mal die Wissenschaftler einig und es ist schon viel zu spät, was gegen den Klimawandel zu tun, das waren quasi so die 10 Themen, von denen ich was erzählt habe. Mhm. Und da ist eben einer davon, hier, das war der über die Gletscherschmelze, ja, aber es ist tatsächlich oft, wie heißt, ja, wenn die Gletscher schmelzen, erstens mal sind die immer schon mit geschmolzen und waren halt irgendwie mal was, mal sind sie größer, mal waren sie kleiner und wenn die ein bisschen schmelzen, das bisschen Eis tut ja nichts und so. Also, das, weil es dann meistens heißt, ja, also das, was die Gletscher sind wurscht, aber es kommt drauf an, die thermische Ausdehnung des Wassers ist das, was eine Rolle spielt und so weiter. Aber tatsächlich ist es, wenn du das die Zahlen anschaust, ja, also man, das kann man ja recht gut messen. Erstens mal kann man gut messen, wie das Eis verschwindet, satellitenmäßig und so weiter. Zweitens kann man gut messen, wie viel Eis da ist und ja, kannst du vielleicht berechnen, was passiert, wenn es dann nicht mehr da ist und dann Wasser wird. Und tatsächlich, da reicht es, also ich habe es hier nicht in Temperaturen umgeschaltet, aber bei 8 Grad wärmer ist es auch, die Gletscher sind jetzt schon fast weg. Ja? Also hier gerade, auch wieder gerade eine aktuelle Arbeit hier in Österreich sind jetzt, wir haben hier wieder das wärmste Frühjahr aller Zeiten und auch den wärmsten Juli aller Zeiten. Wir haben immer nur noch den wärmsten
Juli aller Zeiten. Ja, genau.
Und jetzt sagen sie auch, also früher sind die Gletscher quasi immer noch mal im Sommer noch ein bisschen gewachsen, weil dann da mehr Niederschläge waren und dann in den Höhen, wo die Gletscher sind, ist es dann war es halt kalt genug, dass es geschneit hat. Mittlerweile sind teilweise in den Alpen im Sommer die Grenze quasi, wo die Minusgrade anfangen, liegen halt irgendwie bei 4.000, 5.000 Meter und so viel haben wir nicht in Österreich. Ja. Also da sind unsere Berge zu Ende. Hm. Das heißt, du hast überall Plusgrade und ja, also die Gletscher gehen weg. Also selbst die Pasterze, der größte Gletscher in Österreich, der ist jetzt schon fast weg und also die verschwinden und schnell und tatsächlich ist dann halt irgendwie auch schon wenn der Meeresspiegel, jetzt hier, ist das eine hier, zwischen 93 und 2010 ist der Meeresspiegel um 3 Millimeter gewachsen. Mhm. Also das ist noch nicht so dramatisch, klingt nicht so dramatisch, ja. Ich meine, da haben die Gletscher selbst nur 0,8 Millimeter ausgemacht. Aber wenn es also weitergeht, wir haben halt hier bis 2050 sind wir dann bei 32 Zentimeter Anstieg.
Ja.
Und das ist dann so, wenn da wirklich, also ich finde jetzt gerade in meinem Artikel die Zahlen nicht. Genau, wenn der Meeresspiegel nur um 40 Zentimeter ansteigt, dann fehlt Bangladesch ein Zehntel seiner Landfläche.
Ja, und wahrscheinlich nicht
Landfläche nur Bangladesch. Wohnen, ja, das ist halt ein Beispiel, weil Bangladesch ist wirklich einerseits halt wirklich extrem flach, nah am Meer und extrem stark bevölkert. Hm. Also 40 Zentimeter heißt 10 Millionen Menschen in Bangladesch haben kein Land mehr. Also müssen irgendwo hin. Und anderswo auch natürlich, ja. Und mehr als eine halbe Milliarde Menschen leben nur 9 Meter oberhalb des Meeresspiegels.
Ja.
Also das ist ja, da hängt ja noch so viel anderes mit dran, ja. Also jetzt nur nicht nur das, dass da halt irgendwie Land verschwindet, sondern auch, dass du zum Beispiel, wenn die Gletscher schmelzen, dann kriegst du halt, wie heißt das, diese Gletscherseen, weiß man gar nicht eingefallen, Gletscherseen, ja, dann werden die aber größer, irgendwann brechen die aus, dann kriegst du Flugkatastrophen, ja, ist wieder Himalaya-Region, ja. Bangladesch, Indien, vor allem du hast die Landwirtschaft, ja, die braucht das Gletscherwasser, was immer kommt, das ist für viele Regionen ist das eine Trinkwasserressource, wenn kein Schmelzwasser mehr aus den Bergen kommt, dann sind die ganzen Wasserkraftwerke, also wir in Österreich haben Unmengen Wasserkraftwerke, die alle von Flüssen angetrieben werden, die aus den Bergen kommen.
Ja.
Zuerst wird halt, wenn die schmelzen, kommt wahnsinnig viel und da kommt nichts mehr. Ja, und also da hängt doch so viel dran, ja, auch die ganze Ökologie.
Ja, wir werden auf die eine oder andere Weise werden wir unseren Lebensstil ändern.
Ja, also auch ganz viele Pflanzen und Tiere brauchen das kalte Wasser, ja. Und wenn dann das Süßwasser, wenn da kommt dann mehr Süßwasser in die Meere, das verändert die Ozeanströmungen, das verändert die Fischerei und die Ozeanströmungen verändert. Da hängt so viel dran an dem Ganzen. Ja, also da wirklich, das ist, also ja, keine Ahnung, wo das hinführt, aber
Das führt zu nichts Gutem.
Nee, wahrscheinlich.
Ja. Und wir diskutieren hier tatsächlich darüber, ob wir nicht die Stickoxid, Dieselgate. Und ich denke mir so, ey, Freunde, wir müssen aufhören, Auto zu fahren. Und zwar so schnell wie möglich. Und zwar weltweit.
Ja. Dann können wir doch keine Autobahnmaut mehr einnehmen.
Ja, dann müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, wie wir das kompensieren können. Also man könnte ja zum Beispiel, irgendwer hat mal geschrieben, er sei dafür, dass Werbung abgeschafft würde. Um die Arbeitsplätze zu sichern, könnte man das Geld ja einfach weiter in dieser Branche zirkulieren lassen. Vielleicht kann man das mit so umweltschädlichen Sachen auch machen. Also ist ja durchaus möglich. Aber ich bin ja wirklich fest davon überzeugt, dass wir müssen aufhören, Auto zu fahren.
Ja.
Diese völlig sinnlose Autofahrerei, die wir machen und die wir im Grunde über die gesamte Welt exportiert haben.
Ja, das ist wirklich. Jetzt kommen dann wieder die ganzen Leute, die sagen, ja, aber ich brauche mein Auto.
Nee. Das ist ja ein Systemproblem. Natürlich brauchst du dein Auto, weil wir uns gestatten, ich nehme mich da gar nicht raus. Wir gestatten uns, so weit von unseren Arbeitsplätzen wegzusiedeln, dass wir auf ein Auto angewiesen sind. Wir müssen anders wohnen, wir müssen anders arbeiten
und ja, es wird einfach schon mal reichen, einfach die Stadtplanung, ja, wenn du die Priorität die so verändern, dass quasi öffentliche Verkehrsmittel, Fahrradfahrer, Fußgänger, werden.
Und dass nicht irgendwelche komischen Kuhdörfer ausgebaut werden, wo kein Schienenanschluss ist, sondern es wird jetzt nur noch da investiert, wo Schienen sind, wo man Bahnhöfe machen kann, wo man öffentlichen Transport
organisieren kann. Das muss irgendwie billiger werden, es muss attraktiver werden, es muss komfortabler werden. Ich sehe das ja, wenn ich irgendwie hier in Jena laufen gehe. Ja, Jena ist jetzt keine wirklich wahnsinnig große Großstadt, ja, ist eine kleine Großstadt. Da kommst du nicht, du kommst eigentlich selbst vom letzten Ende, wenn du jetzt nicht wirklich auf diesen zersiedelten Dörfern ganz am Arsch der Welt wohnst, selbst da fährt ein Autobus aber halt nicht so oft. Aber selbst wenn du jetzt im normalen Stadtgebiet am letzten Ende hier irgendwo hinten in Lobeder Ost oder sowas wohnst, fährt alle 10 Minuten eine Bahn. Die braucht 15 Minuten ins Stadtzentrum. Also da kann man eigentlich wunderbar öffentlich fahren. Man kann auch wunderbar mit dem Fahrrad fahren. Aber trotzdem, wenn ich da laufen gehe, von meinem Haus aus, bis ich da irgendwie im Wald bin, muss ich eine stark befahrene Straße überqueren. Mhm. Das ist halt dann meistens immer nervig. Also dann läufst du und dann musst du wieder anhalten. Also wenn ich mal laufe, dann bleibe ich ungern wieder stehen, bevor es zu Ende ist. Also das meine ich vom
Kenne ich euch vom Fahrrad.
Ich weiß, da muss ich dann mit der Ampel stehen bleiben und dann gucke ich halt so, und dann sehe ich dir da, meistens laufe ich halt dann irgendwie morgens, wo dann gerade irgendwie hier der Morgenpendelverkehr ist, und da kommt eine Wagenkolonne nur Autos mit jener Kennzeichen und immer eine, maximal mal zwei Personen drin, wo ich auch denke, und die Leute brauchen das Auto alle nicht, also wenn vielleicht keiner dabei ist, der halt irgendwie, weiß nicht, gerade nicht laufen kann oder sonst irgendwas, aber das ist halt,
wir haben uns einfach zu sehr dran gewöhnt. Ich verstehe das auch. Also das ist jetzt nicht so, ne, aber was mich so wahnsinnig macht daran ist, dass alle, ich spitze zu, dass alle immer so tun, als sei das alternativlos. Das ist es nicht.
Ne? Nee, überhaupt nicht.
Das ist, wenn mir einer sagt, ja, ich muss ja das Auto benutzen, weil ich wohne ja so und so weit von meinem Arbeitsplatz entfernt. Da kannst du halt auch genauso, dann zieh halt um. Dass es nicht reicht, einfach nur die Autos abzuschaffen, das ist völlig klar. Wir müssen unser gesamtes Leben überdenken. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass das passiert. Es sei denn, es gibt tatsächlich so ein Tipping Point, wo tatsächlich das Klima kippt und wir gezwungen sind, irgendwas zu tun.
So Mad Max-mäßig
dann. Genau.
Nee. Reden wir lieber über das Bier.
Reden wir über das Bier.
Ich habe auch eine schöne Geschichte, also über Bier rede ich besonders gerne und da gibt es auch viel Astronomie. Unerwartete Werbegelegenheiten. Am 15. August halte ich einen Vortrag in Hamburg im Rahmen Skeptic is in the Pub und erzähle dort über die Wissenschaft, die im Bier steckt, also die Astronomie, die im Bier steckt.
Ja.
Also 15. Oktober im Centro Sociale, 19:30 Eintritt frei. Kommt vorbei, liebe Hamburgerinnen und Hamburger. Da gibt's Bier. Und was es noch im Bier gibt, ist nicht nur die Wissenschaft, von der ich dort erzählen werde, sondern tatsächlich auch wissenschaftliche Entdeckungen. Das waren hier eine Brauerei in Seattle. Ja, und die Brauerei namens Epic Ales, glaube ich, hieß das, genau, Epic Ales, und kenne ich nicht, aber die brauen halt jede Menge so seltsame Biere, neue Biere, Kraftbiere. Eins heißt Old Warehouse und das ist ein wildes Bier mit Wildhefen, ja, also so offene Fässer, wo halt einfach die Hefe, spontan vergoren, genau. Und das sind halt irgendwie waren Wissenschaftler von der Universität Washington, die haben halt die unterstützt ein bisschen wissenschaftlich, weil es natürlich auch beim Bier, gerade bei Wildhefen, bei Spontanvergärung auch auf die Art der Hefen ankommt, weil normalerweise hast du halt quasi für jedes Bier spezielle Hefen, untergärige Hefen, obergärige Hefen und so weiter, aber halt bei der Spontanvergärung hast du halt nämlich Hefen, die halt irgendwo in der Luft rumschwirren und je nach Hefeart hast du halt dann auch unterschiedlichen Geschmack, der rauskommt. Und die haben halt dann, diese Wissenschaftler haben halt diese Hefen untersucht und haben tatsächlich hier aus diesem Old Warehouse Bier Hefepilze entnommen, untersucht, genetisch analysiert, eben bekannte Hefen entdeckt, aber auch tatsächlich in diesem Bierbottich eine bisher komplett unbekannte Hefeart gefunden.
Oh.
Ja, Pikir Apotheker wurde die genannt,
ja,
weil dieser Ausdruck anscheinend griechisch für Lagerhalle war. Und dann haben die Wissenschaftler probiert, nur mit dieser Hefe, ich meine, das, was sie gefunden haben, war da drin eine Mischung aus verschiedenen Hefen in diesem gebrauten Bier. Und die haben halt dann probiert, mit dieser neuen Hefe isolierten Bier zu brauen, haben sie gemacht und haben gemeint, schmeckt nicht gut, weil das sehr, sehr, ja, war halt irgendwie nicht so gut, aber in der Mischung mit den anderen Hefen hat es anscheinend dann mit zu dem Geschmack beigetragen, der das Bier besonders macht. Also ja, man kann auch tatsächlich in einem Bierfass neue Spezies
entdecken. Neues Leben.
Genau.
Was ist noch in Bier?
Alkohol.
Zucker. So, und Zucker haben britische Wissenschaftler festgestellt. Zucker macht depressiv und ängstlich. Sie haben 8000 Probanden aus Großbritannien aus den 80er Jahren aus der sogenannten Whitehall 2 Studie genommen. Da sind über einen längeren Zeitraum freiwillig Daten gesammelt worden. Also sie haben Daten abgegeben, Gesundheit, Lebensstil, Ernährungsgewohnheiten und auch wie fühlt ihr euch? Ne? Geht's, seid ihr glücklich, seid ihr unglücklich und sowas? Und haben eine Zuckerkorrelation gefunden.
Okay.
Und haben außerdem gefunden, dass die psychischen Probleme, die Leute hatten, erst nach langjährigem Zuckerkonsum eingetreten sind. Also nach langjährigem übermäßigem Zuckerkonsum, muss man sagen. Und ziehen daraus den Schluss, dass der erhöhte Zuckerkonsum nicht die Folge von Depressionen ist, sondern möglicherweise die Ursache der Depression. Cool, oder?
Das ist dieses Klischee, dass gerade die
zu viel
die
X macht Y.
Ja, nee, aber ich wäre schon klar, dass Depression nicht das ist, aber ich überlege jetzt gerade hier, was du immer in diesen ganzen Hollywood-Filmen siehst, wenn die gerade die traurigen, deprimierten, Liebeskummer leidenden Menschen dann immer da sitzen und sich irgendwie Eis reinschaufeln.
Genau.
Das ist dann, wenn abgesehen davon, dass irgendwie traurig sein nichts mit Depression zu tun hat. Ja, aber
die ist interessant. Das Eis vorher im Kühlschrank.
Ja,
das ist echt halt interessant,
hier,
ne?
Ja, und vor allem ist interessant, ich frage mich wieder, wir sind halt wie bei der hier mit der Unsportlichkeit-Geschichte, halt wieder Frage irgendwie Korrelation und Kausation, also ob da wirklich der Zucker da quasi irgendwie biochemisch wirkt und da im Hirn irgendwas anstellt oder ob das halt, ja, ob das irgendwas anderes ist.
Ja, ist die Frage, müsste man halt mal, ja, vernünftig untersuchen, aber du hast halt immer das Problem, gerade bei solchen Sachen, wo es so Ernährungs- und Lebensgewohnheiten ist, du hast so unendlich viele Störvariablen, ja, die du in den Griff kriegen musst und das... Ich stelle es mir sehr, sehr schwer vor. Ja. Weil vielleicht haben die ja auch alle Margarine gegessen und haben es nicht aufgeschrieben, weißt du?
Ich esse auch Margarine.
Siehst du?
Butter, ich esse nur Margarine.
Ja. Und wer hat hier immer schlechte Laune?
Ne? Ich nicht. Ja. Ich erzähle lieber was über, weißt du, was in Grönland passiert ist?
Da war es kalt. Nee, da war es
ja,
warm. Da,
okay. Ja, je nachdem, wie man es nimmt. Mhm. Nee, aber dort am 17. Juni diesen Jahres ist etwas passiert, wo man eigentlich erwarten würde, dass es in allen Nachrichten stattfindet. Dort gab es nämlich einen Tsunami und zwar keinen kleinen. Eine Welle im Karatfjord im Dorf, oh Gott, diese grönländischen Namen, Nugatsiak. Eine Welle hat dieses Dorf getroffen. Mhm. 100 Meter hoch.
Wow!
Ja, also das ist durchaus was, aber in dem Fall war es halt wie Grönland war und da nicht so viele Leute wohnen. Also hier 4 Personen wurden getötet, 7 leicht und zwei schwer verletzt. Ja, Gebäude wurden beschädigt. Ja.
Aber dann reicht das sind noch nicht genug Betroffene, als dass man von einer Katastrophe sprechen würde. Ne?
Ja, und vermutlich auch zu wenig Leute mit Handys und so weiter. Ja. Also obwohl es gibt Videos, ich habe hier auf den Zeitungsbericht ist ein Video verlinkt, aber wo du siehst, das ist ja nicht diese 100-Meter-Welle. Aber ein bisschen was, also man hat auch nicht genau gewusst, was jetzt da die Auslöser war, weil sowas kommt ja nicht aus dem Nichts. Und zuerst dachte man, es wäre ein Erdbeben. Also es gab hier ein Erdbeben, der Stärke 4. Aber
reicht das?
Ja, hat er zuerst nichts anderes gehabt, aber dann gab es hier, tatsächlich hat man,
das war jetzt Hangrutschung oder so, ne?
Ja, ne, es war auch ein Hangrutsch, ja, also man hat hier tatsächlich irgendwie einen Berg, ich schau gerade hier, 28 Kilometer nördlich von Nugatsiak ist quasi hier ein aus 100 Meter Höhe quasi so ein kleiner Berg abgebrochen, die dann reingefallen sind, was eben auf der einen dieser auf der Seite des Fjords quasi eine über 90 Meter hohe Welle verursacht hat und auf der anderen Seite des Fjords, also 6 Kilometer später weiter hinten, war sie dann 50 Meter hoch und 30 Kilometer weiter weg war sie dann nochmal 10 Meter hoch. Also das ist dann schon ordentlich was passiert. Und das war tatsächlich, ja, also wie gesagt, wenn es irgendwo passiert wäre, wo mehr los gewesen wäre, dann so eine 100 Meter hohe Melle schon.
Das
und was ich hier dann, ich habe den in dem Artikel, ich habe mich zu Namen ist noch nicht so beschäftigt, aber in dem Artikel steht noch drin, es ist im Jahr 1958 in Alaska, da gab es zuerst ein Erdbeben und dann dadurch ausgelösten Erdrutsch, auch eine Bucht, in einer kleinen und flachen Bucht, ja, also wenn die kleine flach ist, dann wird halt noch viel mehr Wasser verdrängt, da gab es eine 500 Meter hohe Flutwelle. Wo man auch denkt, das ist
Alter,
ja
irgendwie hier, ja. Was ist denn 500 Meter hoch?
Ja, ein halber Kilometer.
Also ich überlege gerade, wie hoch ist denn so der Kölner Dom? 180?
Keine 500,
wie hoch
keine ist 500 Meter.
Ich gucke das jetzt mal nach. Also das ist so 500
Meter. Aber das war halt auch hier in Alaska, da war halt auch nicht wirklich viel los.
Also der Kölner Dom ist 150 Meter hoch. Stell dir das mal vor, eine 500 Meter hohe Welle, das ist Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
Und hier wieder auch mit einem positiven Ausblick auf die Bitte. Zukunft. Wenn das Klima wärmer wird, dann passiert sowas öfter, weil doch in der Arktis mehr Zeug abbricht.
Ja, stimmt. Kriegen wir endlich spektakuläre Handyvideos. Das ist doch auch mal was.
Ja.
Kurz bevor wir untergehen, haben wir total geile Videos geguckt und super Aktienrenditen gefahren.
Genau.
Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Hunde eine genetische Prädisposition für Menschenliebe haben.
Ich dachte, für Menschenfleisch.
Und zwar haben die sich angeguckt, die DNA von Hunden und Wölfen, domestizierte Hunde und wilde Hunde sozusagen, und haben in dem Erbgut der Hunde eine Genregion gefunden, die in einer Weise verändert ist, wie, Achtung, bei Menschen, die das Williams-Beuren-Syndrom haben. Und wenn du das Williams-Beuren-Syndrom hast, das ist eine Erbkrankheit, die zeichnet sich aus durch übertriebene Anhänglichkeit und kindliches Verhalten.
Nee,
hast du nicht, ne? Aber ja, und Hunde haben genau das. Also sie gehen jetzt davon aus, dass Hunde gar nicht anders können, als so übertrieben anhänglich und kindlich zu sein. Also ich spiel mit mir. Wie die Hunde halt so sind. Finde ich eigentlich ganz lustig.
Ja. Cool.
Und das ist halt natürlich durch Zucht, ne? Also es ist nicht irgendwie besonders stark, sondern es ist durch die Zucht über die Jahrhunderte und Jahrtausende passiert, dass tatsächlich dasjenige Genmaterial bevorzugt wurde, das eben diese Erbkrankheit letztendlich beinhaltet. Ja. Hund. Ja. Ein Hund hätte ich auch gerne, aber habe ich keinen Platz für.
Ich weiß nicht.
Hunde sind cool, aber ich finde, ein Hund, da willst du ein Haus haben.
Mit ja, Platz als Kind hatten wir einen Hund in einem Haus mit Platz rum und brauchst du schon Platz. Also
so Budenhunde in der Stadt, das finde ich unmöglich.
Ja. Also ich habe noch eine Geschichte.
Immerhin.
Und da geht's um sinnlose Arbeit.
Ah, sinnlose Arbeit. Also praktisch 80% aller Arbeit, die verrichtet wird auf der Welt. Ja.
Nee, also es geht man hier erstmal um
Telefondesinfizierer von Golga Frincham.
Die alte Binsenweisheit, dass wenn du halt gestresst bist in der Arbeit, ist das nicht gut. Ja, das ist halt irgendwie Burnout. Ja? Ja. Wenn du halt irgendwie zu großen Stress hast und so weiter, kannst du dich erholen. Chronische Erschöpfung, Burnout, das ist jetzt irgendwie hier noch nicht, das weiß man. Jetzt haben aber Wiener Wissenschaftler untersucht, erstens mal hier, was mit dem Stress jetzt, die haben es ein bisschen genauer untersucht mit dem Stress und haben festgestellt, also die haben hier 40 Probanden, die mussten dann irgendwie Konzentrationsübungen machen, Aufgaben lösen und wurden dabei gezielt abgelenkt. Und dann hat man alle möglichen Bioparameter gemessen und festgestellt, dass wenn, also erstmal wieder halt die Binsenweisheit, wenn sie wahnsinnig gestresst waren, dann waren sie nicht mehr so leistungsfähig. Mhm. Aber was sie gesehen haben hier ist, dass sie hier tatsächlich, es ist auch wieder wie beim Spitzensport ist, ja, also dass du nicht, weil man sagt ja oft hier, du musst wirklich quasi so unter Strom stehen, dass du wirklich band, dass halt wie möglichst aktiv sein kannst und so weiter. Mhm. Du musst halt wirklich irgendwie richtig reinsteigern, dass halt quasi ein gewisser Stresslevel quasi dich erst motiviert oder zu arbeiten. Aber dem ist halt hier, es kommt nicht so sehr drauf an, dass du quasi hier maximal aktiviert bist, weil das eben dich fertig macht, sondern dass du quasi hier so im in the zone, nennen die es dort quasi bist, mhm, also in so einem optimalen Bereich bist. Und das ist halt nicht so leicht, vor allem, und jetzt sind wir bei der Sinnlosigkeit, sie haben festgestellt, dass etwas, was eben diesen Stresslevel auf über dieses optimale Maß hinaus erhöht, sind Arbeitsabläufe, die sinnlos erscheinen. Ja. Also Sitzungen, in denen nichts beschlossen wird und so weiter. Also ja, all das schwächt die natürliche Entspannungsfähigkeit und die negativen Aspekte der Stressverarbeitung.
Ja, aber das ist aber auch ein Wahrnehmungsfehler. Also die meisten Menschen, ich habe ja auch jahrelang in Sitzungen, wahrscheinlich habe ich ein Jahr meines Lebens in Sitzungen verbracht, die vollkommen so unsinnig waren. Bis zu dem Moment, wo ich mir irgendwann gesagt habe, das ist ja eigentlich ganz geil, solange ich hier sitze, muss ich nichts tun. So, dann habe ich da gesessen, habe nichts getan und bin dann in so einen meditativen Zustand verfallen irgendwie. Habe ab und zu mich mal beteiligt. Also man kann da auch Stress abbauen dran.
Ja, es kommt immer darauf an, wie man es sieht. Also ich weiß jetzt nicht, ob das echte Wissenschaft ist oder ob das irgendwie nur irgendwann Unsinn ist. Ich erinnere mich vage, dass ich mal was über ein Bore-out-Syndrom gelesen habe. Mhm. Ja, und ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, wie seriös das Ganze ist, aber da geht es ein bisschen darum, dass das quasi nicht nur die Überarbeitung, quasi also zu viel Arbeit dich ja quasi zu Burnout-mäßigen, nicht nur Unterarbeit, sondern quasi, wenn einfach die vorhandene Arbeit quasi dein Motivationslevel übersteigt. Mhm. Also wenn du halt eben sinnlose Arbeit, also wenn du irgendwo hockst und denkst, es ist doch alles sinnlos, was ich hier treibe, das bringt doch alles gar nichts, aber das ist doch, hier passiert nichts. Also und wenn du quasi so extrem niedrig motiviert bist, dann ist eben auch wirklich schon irgendwie 10 Minuten irgendwie E-Mails sortieren schon so viel, das übersteigt die nicht vorhandene Motivation so stark, dass sich das schon quasi genauso wie ein echtes Burnout fertig macht. Ja. Also man muss sich nicht immer zu Tode arbeiten, um quasi unter Burnout zu leiden. Und insofern ist halt irgendwie hier in so, wenn du halt quasi jetzt nicht diese meditative Ruhe hast, um in sinnlosen Sitzungen einfach rumzusitzen, kann eben diese sinnlosen Sitzungen, das ist meine Erfahrung, dich quasi so demotivieren, dass dann schon die geringste Arbeit dich fertig macht.
Ja, so kannst auch. Also ich hatte auch wirklich nur Glück, dass ich irgendwann gedacht habe, ey, Moment mal, das ist ja total super hier. und ich hatte oft auch Zustände, wo ich dachte, eigentlich kannst du jetzt nach Hause gehen und brauchst auch eine Woche lang nicht wiederzukommen. Warum bin ich überhaupt hier? Und hab dann aber immer wieder mich in so einen Zustand eingeschwungen, in dem ich das ganz angenehm fand, weil ich irgendwie, so ausgesehen habe, als würde ich arbeiten. Apropos Stress.
Ja.
Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, dass wenn du unter Stress moralische Entscheidungen triffst, diese moralischen Entscheidungen weniger egoistisch sind.
Tja.
Was ganz interessant ist. Sie haben halt Stress erzeugt, also es gibt Möglichkeiten im Labor Stress zu erzeugen. Das ist so eine Versuchsreihe. Trierer Sozialstresstest heißt das, kann man mal nachgucken. Gibt's total viel solche Tests in der Psychologie. Macht richtig Spaß, das mal zu lesen, was da gibt es ganze Datenbanken drüber. Haben die Leute halt unter Stress gesetzt, haben die dann Fragen, also Moralfragen, also moralische Dilemmata aus dem Alltag beantworten lassen, haben die Cortisolwerte, also den Cortisolspiegel gemessen, der ist ein Indikator für Stress, und haben einen Zusammenhang gefunden zwischen einem hohen Cortisolspiegel und altruistischen Entscheidungen. Das heißt, je mehr Stress du jemanden machst, desto altruistischer ist er.
Überrascht mich.
Ja, ne? Mich auch. Finde ich total faszinierend. Na komm, dann mache ich jetzt noch einen Schnelldurchlauf mit den letzten Meldungen.
Ja, ich bin schon spät.
Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass der Geruchssinn das Körpergewicht beeinflusst. Sie haben im Mausmodell. Sie haben Mäuse genommen, haben Mäuse ohne Riechzellen gehabt und haben diese Mäuse genauso gefüttert wie Mäuse mit Riechzellen. Und zwar fettreiche Ernährung. Und obwohl es fettreiche Ernährung gab, hatten die Mäuse ohne Riechzellen ein um 16% geringeres Körpergewicht.
Tja, also halt dem jetzt einfach mit der Nase zu.
Und die Tiere mit künstlich verbessertem Riechvermögen, die sie als Kontrollgruppe sozusagen dahin gepackt haben, sind schneller fett geworden. Wahnsinn, oder?
Ja, und jetzt wissen wir auch, warum man zunimmt, wenn man mit dem Rauchen aufhört, weil dann riechst du besser.
Genau, dann riechst du besser. In der Meldung stand, ob ähnliche Beziehungen zwischen Geruchs- und Körpergewicht auch bei Menschen existieren, ist noch nicht untersucht. Ja, warte mal, das war das. Dann einen habe ich noch. Genau, Age, einen habe ich noch.
Eine kurze Meldung.
Ich noch und zwar ist das ein Hinweis darauf, dass nämlich die National Archives der Vereinigten Staaten von Amerika angefangen haben, geheime Unterlagen zum Kennedy-Attentat zu veröffentlichen.
Hui.
Jo, bisher 3.800 Akten und Tondokumente freigegeben, kommt noch mehr. Und es gibt ein Gesetz, das regelt das. Es gibt nämlich den JFK Assassination Records Collection Act. Der ist aus dem Jahr 1992 und da ist festgelegt worden, dass jede Akte über die Ermordung spätestens 25 Jahre nach Verabschiedung des Gesetzes vollständig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Das heißt, man kann sich jetzt diese Akten durchwühlen. Das finde ich total geil. Da werden die
Verschwörungstheoretiker wieder enttäuscht sein.
Das wird der Hammer. Oder es kommen noch mehr schöne Verschwörungstheorien.
Ja, das sowieso.
Das wird ein Mord. Also ich hätte gerne einen Tag Zeit, um mich einfach mal da durchzuwühlen. Das ist bestimmt spannend.
Wirst du ja genug irgendwo Zusammenfassungen kriegen.
Oder so, genau. Ja, stimmt auch. Ja. Fass mir das mal jetzt, zusammen, bitte.
Ja. Bevor es zum Schluss geht, ich weise noch einmal darauf hin, hier, es gibt wieder den Blogschreibwettbewerb, der schon viermal stattfand und bei dem gern alle wieder teilnehmen dürfen, wo ich wieder aufrufe zum Teilnehmen. Einfach, wenn ihr was Interessantes über Wissenschaft zu erzählen habt, dann schreibt bis Ende August einen Artikel. Ich verlinke die Ausschreibung. Gibt tolle Sachen zu gewinnen, Zeitungsabos, Bücher und so weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht, denn da sind wir jetzt wieder am Anfang. Es ist wichtig, über Wissenschaft Bescheid zu wissen, damit man nicht auf den ganzen Unsinn reinfällt, der überall erzählt wird. Und deswegen ist es wichtig, sich mit Wissenschaft zu beschäftigen und Wissenschaft in die Welt zu bringen. Und das kann jeder machen, nicht nur die Wissenschaftler, sondern auch alle anderen. Und deswegen macht das.
Und wir können das auch und haben das hiermit getan. Herzlichen Dank, Florian.
Vielen Dank, Holger.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.